Im Zentrum der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, in der Nähe des Meskhes-Platzes, steht ein für die Unabhängigkeit Afrikas symbolisch wichtiges Gebäude, die sogenannte Africa Hall. Sie wurde 1961 vom italienischen Architekten Arturo Mezzedimi als Sitz der UN-Wirtschaftskommission für Afrika, der sogenannten UNECA, gebaut. Mit der Gründung der Organisation für Afrikanische Einheit, die ich auch als OAU bezeichnen werde, im Jahre 1963 nutzte auch diese dann das Gebäude. In der Africa Hall wurden also wichtige Weichen für Afrikas Zukunft gestellt. Hier wurde auch das Schicksal afrikanischer Geflüchteter diskutiert, wenn etwa eruiert wurde, wie der Begriff Flüchtling gefasst werden sollte oder welche Art von Programmen die humanitäre Notlage vieler geflüchteter Menschen lindern könne. Es wurden also wichtige Diskussionen, die zur Entstehung des afrikanischen Flüchtlingsregimes beitrugen, in diesem Gebäude geführt. Die Eingangshalle der Africa Hall ziert ein 150 Quadratmeter großes Buntglasfenster, ein Triptychon des äthiopischen Künstlers Afewerk Tekle mit dem Titel »Die vollständige Befreiung Afrikas«. Es ist eine visuelle Hommage an einen besonderen Moment in der afrikanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, einen Moment, der von der Hoffnung bestimmt war, die sich in den frühen 1960er Jahren nicht nur in Addis, sondern auf dem gesamten Kontinent breitmachte. Diese Hoffnung basierte auf Versionen des Panafrikanismus und der innerafrikanischen Solidarität sowie nach Forderungen nach politischer und wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Die Forschung beginnt gerade erst, sich mit dem sogenannten Spirit of Addis Abeba, mit Addis also als einem Ort antikolonialer Weltgestaltung und dem afrikanischen Internationalismus der 60er Jahre, auseinanderzusetzen. Das Jahr 1960 selbst ging als sogenanntes Jahr Afrikas in die Annalen der Geschichte ein, denn 17 Kolonien erlangten die Unabhängigkeit. Doch in vielen Territorien im südlichen Afrika, die wir heute beispielsweise als Angola, Mosambik, Namibia, Südafrika und Simbabwe kennen, bestand eine weiße Minderheitenregierung fort. Durch die Unabhängigkeitskriege in Angola und Mosambik, die in langwierige und komplexe Bürgerkriege übergingen, beispielsweise zog auch der Kalte Krieg auf dem Kontinent ein. Aus Sicht des globalen Nordens wird oftmals verkürzt von den heißen Stellvertreterkriegen gesprochen, doch wie Ottane Weststadt bereits argumentierte, breitete sich der Kalte Krieg global durch Dekolonisierungskriege aus. Und diese generierten auch Flüchtlinge. Menschen, die Schutz über Staatsgrenzen hinweg suchten, kamen zu diesem Zeitpunkt aus bereits unabhängigen Staaten wie Ruanda und dem Sudan. Als die Organisation für Afrikanische Einheit also im Jahre 1963 gegründet wurde, gab es nur 400.000 Flüchtlinge auf dem gesamten Kontinent. Bereits 4 Jahre später, im Jahre 1967, zur ersten internationalen Flüchtlingskonferenz in der Africa Hall, gab es 735.000 registrierte Geflüchtete und 1970 wurde bereits die Millionengrenze erreicht. Damals wie heute geht es vor allem um Geflüchtete, die auf dem Kontinent selbst Schutz gesucht haben. Bedanken möchte ich mich also beim historischen Kolleg für die Förderung des englischsprachigen Buchprojektes mit dem Arbeitstitel Displaced and Decolonization, the Organization of African Unity and the Global Creation of an African Refugee Regime. Dieses Buchprojekt befasst sich mit der Entstehung eines afrikanischen Regimes, welches den Umgang verschiedenster Akteure mit als Flüchtling gelesenen Menschen auf mehreren Ebenen regeln sollte. Die heute präsentierten Argumente sind also vorläufiger Natur und erlauben einen Einblick in die Werkstatt einer Historikerin. Unter Flüchtlingsregime verstehe ich einen Raum der Aushandlung verschiedenster Akteure, die gemeinsam komplexe Regeln und Ideen des Fluchtmanagements für den afrikanischen Kontinent entwickeln. Wenn man das Flüchtlingsregime weniger als eine aus Gesetzen und Vorschriften bestehende Struktur, sondern vielmehr ein aus Verhandlungen bestehender Raum betrachtet, kann man die Rolle von Institutionen wie der OAU und die Art und Weise, wie verschiedene andere Akteure, also Politiker, Diplomaten, lokale FlüchtlingshelferInnen, Flüchtlinge und ExpertInnen, während der Schaffung des entstehenden afrikanischen Flüchtlingsregimes in den 60er Jahren Wissen über die Flüchtlinge produzierten, austauschten und praktizierten, also viel besser verstehen. Ich folge Alexander Betts Ansatz eines Refugee Regime Complexes, der deutlich macht, dass es nicht nur das eine singuläre Refugee Regime gab oder gibt, welches auf dem Fluchtmanagement der 51 Konvention und dem UNHCR basiert, sondern dass es verschiedene Regime gibt, die miteinander verwoben sind und immer wieder neu verhandelt werden. So auch das hier im Entstehen befindende afrikanische Fluchtregime. Dieses Fluchtregime kann in drei verschiedene Bereiche unterteilt werden. Erstmal haben wir auf der Makroebene es mit Gesetzen, Normen und Resolutionen und auch Konventionen zu tun, die von afrikanischen Politikern, Juristen und AkteurInnen in internationalen Organisationen verfasst und umgesetzt wurden. Die Verhandlungen auf dieser Ebene haben die Diskurse geprägt, die die Flüchtlingsnormen und Werte und Vorschriften bestimmten. Auf der Mikroebene dann hatten wir es mit Begegnungen zwischen Geflüchteten, lokalen Regierungsvertretern und Hilfsorganisationen zu tun, die die alltägliche Praxis des Regimes und die praktischen Elemente der Flüchtlingsmobilität aushandelten. Die Mesoebene umfasst Organisationen wie beispielsweise die OAU, die als Plattform für Begegnungen zwischen afrikanischen Politikern und Diplomaten auf der einen Seite und Geflüchteten und lokalen Ausgestaltern des Regimes auf der anderen Seite gedacht war. Auf dieser Ebene ging es also in den Verhandlungen um die Kontrolle der Flüchtlinge, die Definition von Macht und den Versuch, die Flüchtlingsbewegungen zu lenken und zu steuern. In diesem Buchprojekt möchte ich die Aushandlung eines afrikanischen Flüchtlingsregimes nachzeichnen, wobei ich der Rolle der OAU besondere Aufmerksamkeit widmen werde. Hier treffen die Mikro- und die Makroebene also aufeinander. Afrikanische Außenminister und Staatschef verabschiedeten Resolutionen zu Flüchtlingen und afrikanische Diplomaten entwarfen die Flüchtlingskonvention der OAU. Verschiedene OAU-Gremien hatten mit Flüchtlingen zu tun und organisierten Konferenzen, die Menschen zusammenbrachten, die auf dem afrikanischen Kontinent und weltweit mit Flüchtlingen arbeiteten. Die OAU schuf somit wichtige Gelegenheiten für die Begegnungen von Akteuren innerhalb und außerhalb der Organisation. Die regelmäßigen politischen Treffen brachten hochrangige Politiker aus dem ganzen Kontinent zusammen. Und die Kommissionen arbeiten daran, dass Flüchtlingsexperten und afrikanische Diplomaten zusammengebracht werden konnten. Und die von der OAU mitorganisierten Konferenzen boten den Teilnehmenden aus internationalen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und ausländischen Regierungen Raum für Verhandlungen. Um die Rolle der OAU bei der Schaffung des afrikanischen Flüchtlingsregimes in den 60er Jahren besser zu verstehen, stellt dieses Buch in Anlehnung an James Scott mittlerweile klassischen Ansatz Seeing Like the State die Frage, was war das Konzept eines Flüchtlings und wie sah die OAU Flüchtlinge? Wie machten die verschiedenen Gremien der OAU Flüchtlinge lesbar, quantifizierbar und folglich regierbar? Welche Art von Programmen förderte die OAU und zu welchem Zweck? Die Art und Weise, wie die frühe OAU Flüchtlinge wahrnahm und verwaltete und sie durch ihren Beitrag zur Schaffung eines afrikanischen Flüchtlingsregimes lesbar machte, ist in der historischen Literatur über afrikanische Flüchtlinge weitgehend unbeachtet geblieben. Diese Lücke will dieses Buch schließen. Die Fokussierung auf afrikanische Diplomaten, Politiker und Bürokraten der OAU beleuchtet, wie sie das afrikanische Flüchtlingsregime geformt haben und wirft ein Licht auf die wenig erforschten Faktoren bei der Schaffung eines globalen Flüchtlingsregimes, während es gleichzeitig eine wichtige Revision der historischen Aufzeichnungen darstellt. Ich behaupte, dass das Zusammentreffen von Entkolonisierung als politischem Prozess und Entwicklungsparadigmen der 60er Jahre zur Politisierung des entstehenden afrikanischen Flüchtlingsregimes führte und einen historisch einmaligen Moment schuf, in dem Flüchtlinge als ein Faktor innerhalb der Entwicklungslogik von Nationalstaaten betrachtet wurden. In diesem Kontext spielten humanitäre Belange gegenüber Politik und Entwicklungsparadigmen eher die zweite Geige. Bisherige Forschung im Bereich der afrikanischen Geschichte der Flucht hat sich vor allem auf die Untersuchung spezieller Fluchtkontexte spezialisiert. Beispiele dafür sehen wir auf dieser Folie. Etwa die Bücher von Christian Williams und Joanna Tagg. Der afrikanische kontinentale Rahmen, den dieses Projekt mit dem Fokus auf die OAU aufgreift, ist jedoch wichtig für die Analyse des afrikanischen Fluchtregimes, denn in diesem bewegten sich Nationalstaaten, internationale Organisationen wie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen und diverse Nichtregierungsorganisationen. Die Rechtswissenschaftlerin Marina Sharp hat in ihrem Buch Refugee Protection in Africa den Fokus auf das Rechtssystem des Flüchtlingsschutzes gelegt. Auch der Politikwissenschaftler James Milner leistet mit seiner kontinentweiten Perspektive auf die Asylpolitik einen wichtigen Beitrag. Ganz neu ist das Buch African Refugees von Toyin Falola und Olahumuke Joakopoliso erschienen, was einen skizzenhaften Überblick über die wichtigsten Fluchtthemen auf dem afrikanischen Kontinent liefert. Die fehlende historische Perspektive bezogen auf die Schaffung eines afrikanischen Flüchtlingsregimes steckt auch in Bezug auf die OAU ganz allgemein noch in den Kinderschuhen. In diesem Zusammenhang ist es mein Anliegen, in dem Buchprojekt Historische Grundlagenforschung auf der Basis von Archivrecherchen in 12 Archiven auf 3 Kontinenten zu entwickeln. Zentral dabei ist das Archiv der OAU in Addis Abeba in Äthiopien. Dieses werde ich durch transnationale Archive wie etwa dem UN-Archiv in New York oder dem UNHCR-Archiv in Genf anreichern. Im Weiteren stelle ich nun 3 Fallbeispiele vor, welche Aushandlungsprozesse verschiedenster Komponenten des entstehenden afrikanischen Flüchtlingsregimes illustrieren. Erstens geht es um die Entstehung der afrikanischen Flüchtlingskonvention von 1969 und somit um die Schaffung eines rechtlichen Rahmens. Zweitens untersuche ich den Themenkomplex der sekundären und der tertiären Bildung von Flüchtlingen. Und drittens geht es um die Planung ländlicher Flüchtlingssiedlungen im Kontext von landesweiten Entwicklungsstrategien. Es geht mir dabei darum, hervorzuarbeiten, welche Ideen auf dem afrikanischen Kontinent oft unter dem Eindruck der dortigen Fluchtprozesse generiert und verhandelt wurden und wie diese in der internationalen Gemeinschaft aufgenommen, adaptiert und ignoriert wurden. Kommen wir nun also zum ersten Fallbeispiel, der 1969 OAU-Konvention zur Regelung spezifischer Aspekte von Flüchtlingsproblemen in Afrika, welche ich im Folgenden kurz als OAU-Flüchtlingskonvention bezeichnen werde. Der rechtliche Rahmen des afrikanischen Flüchtlingsregimes wurde vor allem im Zusammenhang mit der von der OAU initiierten afrikanischen Flüchtlingskonvention ausgehandelt. Im Mai 1963, also vor genau 70 Jahren, wurde die OAU gegründet. Bereits ein Jahr nach der Gründung, im Jahr 1964, entstand der erste Entwurf der Konvention in Kampala, der Hauptstadt von Uganda. Insgesamt brauchte es jedoch 5 weitere Entwürfe, bis die Konvention final unterzeichnet wurde. Damit entstand eines der ersten und wenigen rechtsverbindlichen Dokumente, die die OAU jemals hervorgebracht hat und die das rechtliche Rückgrat des afrikanischen Flüchtlingsregimes bilden sollte. Sie leistete gleich mehrere Dinge. Die OAU-Flüchtlingskonvention hat zum einen den Weg für Gruppenrechte und bei der Beantragung des Flüchtlingsstatus geebnet. Sie hat erstmals das Prinzip der freiwilligen Rückführung kodifiziert. Sie hat den Grundsatz der Nichtzurückweisung, also auch bekannt als Non-Refoulement, eingeführt und die Gewährung von Asyl als friedlichen, nicht-politischen Akt für den afrikanischen Kontext festgelegt. Nachdem genügend afrikanische Staaten die Konvention also ratifiziert hatten, trat diese dann 10 Jahre nach dem ersten Entwurf am 20.06.1974 in Kraft und bildet seitdem zusammen mit der Genfer Flüchtlingskonvention und dem 1967er Protokoll den Rechtsrahmen für Geflüchtete in Afrika. Jetzt können wir ja fragen, aber warum kam es zu diesem Zeitpunkt zur Formulierung einer eigenen afrikanischen Flüchtlingskonvention? Ein Teil der Antwort liegt in der exklusiven Natur der 1951 Genfer Flüchtlingskonvention begründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Rechtsstellung von Flüchtlingen im internationalen Recht erstmals auf einer breiten Basis kodifiziert. Allerdings handelte es sich hier keinesfalls um eine globale Anwendung des Rechtes. Die 1951er Genfer Flüchtlingskonvention blieb durch ihre temporale Einschränkung auf Flüchtlinge vor dem 01.01.1951 beschränkt und optional konnten Staaten die Anwendung der Konvention auch geografisch weiter einhegen, sodass diese nur auf europäische Flüchtlinge Anwendung fand, wobei Europa ohne seine Kolonien gedacht wurde. Europäische Kolonialstaaten hatten wenig Interesse daran, internationales Recht in ihren Kolonien anzuwenden. Die zeitgenössische scharfe Kritik an diesen Einschränkungen der wenigen bereits unabhängigen Staaten aus den Erdteilen, die wir heute mit dem Begriff globalen Süden zu fassen versuchen, konnte sich damals nicht durchsetzen. Die internationale Diskussion über Flüchtlinge änderte sich im Laufe der 60er Jahre, als mehr und mehr Staaten ihre politische Unabhängigkeit erlangten. Dem UNHCR wurde, nicht zuletzt durch die Bestrebungen afrikanischer Staaten, eine eigene Flüchtlingskonvention zu formulieren, vor Augen geführt, dass sie etwas ändern mussten, um nicht institutionell an Relevanz verlieren und rechtlich an einer regionalen Konkurrenz zu scheitern. Da bereits in den 60er Jahren die Aussicht auf einer neuen Konferenz eine erweiterte Flüchtlingskonvention zu verhandeln, als nicht vielversprechend eingestuft wurde, und diese Argumente dürften uns aus dem heutigen Kontext wohl bekannt sein, entwickelten Experten im April 1965 in einer Villa des Rockefeller Instituts in Bellagio die Idee eines Protokolls. Bekannt als das 1967-Protokoll hob es die temporären und geografischen Beschränkungen der Genfer Flüchtlingskonvention auf. Somit war der internationale Rechtsrahmen nun auch auf Flüchtlinge aus Afrika anwendbar. Bis 1967 wurden also parallel Verhandlungen geführt, die einerseits die 1951 Genfer Flüchtlingskonvention an die neuen Gegebenheiten der Entkolonisierungsflüchtlinge anpassen sollten, während andererseits auch ein afrikanischer regionaler Entwurf einer unabhängigen Flüchtlingskonvention verhandelt wurde. Warum kam es also nach 1967 dennoch zu einer afrikanischen Flüchtlingskonvention? Auf dieser Folie sehen wir die Unterzeichnung der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und die Unterzeichnung der OAU-Flüchtlingskonvention von 1969 in Genf. 1951 sehen wir keine afrikanischen Delegierten, da es zu diesem Zeitpunkt sehr wenige unabhängige afrikanische Staaten gab, die den Kontinent hätten repräsentieren können. Dass es zur Unterzeichnung beider Konventionen kommen würde, war bei Weitem nicht gegeben. Afrikanische Delegierte votierten zeitweise dafür, eine das internationale Recht überschreibende Konvention zu formulieren. Der UNHCR wiederum war besorgt, dass die Qualität dessen, was zu dem Zeitpunkt in der OAU diskutiert wurde, den Flüchtlingsschutz aufweichen würde und zu schlechteren Konditionen für afrikanische Geflüchtete führen würde. Am Ende wurde entschieden, dass die OAU-Flüchtlingskonvention ergänzenden Charakter haben und also zusätzlich zur Genfer Konvention speziell auf die afrikanischen Umstände eingehen sollte. Da Flüchtlinge aus unabhängigen Ländern, allen voran ist hier Ruanda, aber auch der Sudan zu nennen, bereits Anfang der 60er Jahre ein signifikantes politisches Problem für Staaten wie Burundi, den Kongo und Uganda darstellten, war es der OAU ein Anliegen zu klären, wer unter welchen Umständen als Flüchtling einzustufen und zu behandeln war, um zwischenstaatlich politisches Konfliktpotenzial zu reduzieren. Diese politischen Diskussionen im Rahmen der OAU boten den Anstoß für die Formulierung einer eigenen afrikanischen Flüchtlingskonvention. Wie der Delegierte aus Mali im politischen Komitee der dritten ordentlichen Sitzung des OAU-Rates der Minister in Kairo im Juli 1964 forderte, brauchte es eine auf Afrika anwendbare Konvention, um unmissverständlich zu klären, wie ein Flüchtling im afrikanischen Kontext zu definieren sei. Hierbei ging es weniger um die humanitäre Notlage der Geflüchteten oder deren Rechte. Die Konvention sollte sich vor allem Themen wie Asyl, Rückkehr und der Definition von Flüchtlingen widmen, die politischen Zündstoff bargen und somit die vielbeschworene afrikanische Einheit, die in dieser Zeit geschaffen werden sollte, gefährden konnten. Im September 1964 charakterisierte der Generalsekretär der OAU, Diallo Telli, Flüchtlinge gerade aus bereits unabhängigen Staaten aufgrund potenzieller subversiver Aktivitäten als politische Herausforderung, ja, als ein, und ich zitiere, Major Problem of African Unity. Hier wurden also vor allen Dingen die politischen Aktivitäten der Flüchtlinge als Problem gelesen, weniger die Existenz von Geflüchteten an und für sich. Nichtsdestotrotz war die 1969-Konvention auch ein progressives Dokument. Auf dieser Folie habe ich Ihnen einen Auszug aus einem Dokument des OAU-Generalsekretariats mitgebracht, in dem die enthusiastische Annahme der Konvention in internationalen Kreisen unterstrichen wird und auch die nationalen Ansprechpartner des OAU-Büros für die Vermittlung und Ausbildung afrikanischer Flüchtlinge dazu angehalten werden, to make of it their Bible. Wie diese Weltkarte verdeutlicht, fanden die OAU-Flüchtlingskonventionen einen weltweiten Widerhall als Teil einer globalen Diskussion über Flüchtlingsrechte und Flüchtlingsschutz. Vor allem die als progressiv gelesene Flüchtlingsdefinition fand ihren Eingang in verschiedenste Rechtskontexte. Die 1984 Cartagena-Deklaration, welche den rechtlichen Rahmen des Flüchtlingsmanagements in Lateinamerika umriss, bezieht sich in ihrer Definition sowohl auf die 51-Konvention als auch auf die 69-Konvention. Das nationale Flüchtlingsgesetz von Belize etwa verwendet ebenfalls eine Flüchtlingsdefinition, die sich an der OAU-Definition orientiert. Die erweiterte Flüchtlingsdefinition wurde Mitte der 1990er Jahre auch im Nahen Osten diskutiert. Die Flüchtlingskonvention der Arabischen Liga, welche bis jetzt noch nicht in Kraft getreten ist, nutzt ebenfalls die OAU-Definition. Auch ein Blick nach Asien zeigt, dass die OAU-Konvention diskutiert wird. Das Asian African Legal Consultative Committee beschäftigt sich seit seiner sechsten Sitzung in Kairo im Jahre 1964 ebenfalls mit dem Thema der Rechtsstellung von Geflüchteten. 1966 wurde in Bangkok die sogenannten Bangkok Principles on the Status and Treatment of Refugees verabschiedet, welche in den 1990er Jahren überarbeitet wurden und 2001 in Neu-Delhi neu verabschiedet wurden. Und auch hier spielt die OAU-Konvention zusammen mit der Genfer Flüchtlingskonvention eine Rolle. Selbst der UNHCR wurde von der OAU-Konvention beeinflusst, denn die OAU-Flüchtlingsdefinition wurde 1981 wortwörtlich in die erweiterte Flüchtlingsdefinition der Organisation aufgenommen. Seitdem kann der UNHCR nicht nur die Flüchtlinge betreuen, die unter die 51-Konvention oder das Statut der Organisation fallen, sondern eben auch breiter gefächert. Die Afrikanische Flüchtlingskonvention von 1969 mit ihren Neuerungen übt also einen direkten Einfluss auf Diskussionen über Flüchtlingsrecht weltweit aus, welcher weit über die 1960er Jahre und den Kontinent hinaus nicht an Relevanz verliert. Mit der OAU-Flüchtlingskonvention hat das afrikanische Flüchtlingsregime einen eigenständigen rechtlichen Kontext erhalten, der auf spezifische historische Gegebenheiten einging und es OAU-Mitgliedstaaten ermöglichen sollte, mit innerafrikanischen Fluchtbewegungen solidarisch umzugehen. In meinem nächsten Fallbeispiel geht es um einen ganz anderen Aspekt der Aushandlung des afrikanischen Flüchtlingsregimes, nämlich um die geplante Einbindung sogenannter Refugee Students in die Entwicklung des afrikanischen Kontinents. Das Thema Bildung afrikanischer Flüchtlinge genoss ab der zweiten Hälfte der 1960er Jahre Priorität in der OAU. Es wurde eigens ein Büro geschaffen, welches sich mit der Vergabe von Stipendien für die Hochschulbildung und weiterführende Bildung von Geflüchteten einsetzte, sowie auch deren Platzierung auf dem Arbeitsmarkt nach ihrer Rückkehr zu organisieren suchte. Das Bureau for the Placement and Education of African Refugees, bekannt unter seiner Abkürzung BEPER, sollte als globale Koordinierungsstelle fungieren. Afrikanische Studierende mit Fluchthintergrund sollten zu EntwicklungshelferInnen gemacht werden. Während die Schutzsuchenden aus den bereits unabhängigen Staaten die Diskussion über die OAU-Flüchtlingskonvention maßgeblich bestimmten, so hatten die Delegierten im Bereich Bildung vor allem Geflüchtete aus dem nicht unabhängigen südlichen Afrika vor Augen. Gemeint waren also Menschen, die besetzte Territorien verließen, um ihre Bildung weiter vorantreiben zu können, was in vielen Fällen Mitglieder von Befreiungsbewegungen aus dem südlichen Afrika mit einschloss. Aber was versprach man sich von einer globalen Migration afrikanischer Bildungsflüchtlinge? Der Kalte Krieg resultierte auch in einem Wettrüsten oder besser Wettbilden zwischen Ost und West, was Stipendien für Studierende aus der damals sogenannten Dritten Welt betraf. In den 60er bis 80er Jahren wurden jährlich Tausende von Stipendien vergeben. Kolonialregierungen hatten generell wenig in die Bildung von AfrikanerInnen investiert, sodass der Bedarf an formaler Bildung gerade im Sekundär- und Tertiärbereich hoch war. Insbesondere für geflüchtete Studierende versprach man sich von deren weiterführender Bildung, dass nach Erlangen der Unabhängigkeit eine neue Elite für den Aufbau ihres Landes zur Verfügung stünde. Das Zitat, welches ich Ihnen mitgebracht habe, stammt aus einem Hintergrundpapier zum Thema Bildung und Training afrikanischer Geflüchteter und ist erstellt für eine internationale Flüchtlingskonferenz, welche 1967 in der Africa Hall stattfand. Es illustriert den Gedankengang, dass die Studierenden nicht nur für ihre eigene Bildung und ihren damit verbundenen sozialen Aufstieg studierten, sondern für das Allgemeinwohl. Das hört sich schön an, jedoch musste man Mitte der 60er Jahre feststellen, dass der Plan, junge AfrikanerInnen mit Stipendien um die Welt zu schicken, damit sie ihre neu erworbenen Fähigkeiten zu Hause einsetzten, aus vielfältigen Gründen so nicht aufging. Ein triftiger Grund war, dass sich die Unabhängigkeit gerade der genannten Territorien im südlichen Afrika weit länger als erwartet hinauszögerte. Daraus resultierte das Problem, dass AbsolventInnen, so sie bereit waren, nach Afrika zurückzukehren, anderswo auf dem Kontinent eine Anstellung finden mussten. Zum Zweck der besseren Koordinierung gründete die UAU also das BPER, dessen Aufgabe es dann sein sollte, auf der einen Seite die Stipendienangebote verschiedenster Länder zu koordinieren, aber auf der anderen Seite die zurückgekehrten Absolventinnen auf dem Kontinent in Arbeit zu bringen. Prinz Sadruddin Aga Khan, der Vereinten Nationen Hochkommissar für Flüchtlinge, äußerte 1967 die Hoffnung, dass das Büro eine sehr wichtige Rolle in Afrika spielen möge, um zu verhindern, dass Afrikaner sehr gute Jobs in Europa oder in den Vereinigten Staaten finden, während es immer noch notwendig ist, dass Experten aus Europa nach Afrika gehen, um Afrikanern zu helfen. Und dieses Zitat können Sie hier nachlesen. Kurz gesagt, Bildung galt als ein zentraler Bestandteil der Hilfe zur Selbsthilfe. Die OAU forderte Bildung für Flüchtlinge ein, damit sie ihren Beitrag zur Entwicklung des Kontinents leisten konnten. Diese Forderung existierte in einem Spannungsfeld mit der Rahmung des Burden Sharing, der Lastenteilung zwischen afrikanischen Staaten, welche in einem zweiten Zitat des Aga Khan hervortritt. So war es also keineswegs nur ein politischer oder wirtschaftlicher Vorteil für afrikanische Staaten, geflüchtete Fachkräfte einzustellen. Es dennoch zu tun, galt als Hilfe zur Lösung des Fluchtproblems auf dem afrikanischen Kontinent. In diesem Kontext ist anzumerken, dass Geflüchtete mit höherer Bildung oftmals in den Quellen als Troublemakers, also als Unruhestifter, zutage treten, die ihrer Gastregierung mehr Arbeit machten als die ländliche Bevölkerung, über die wir mehr im dritten Beispiel erfahren werden. Ursprünglich wurde die Vergabe von Stipendien als Ziel an und für sich betrachtet. Doch schon 1967 wurde den PraktikerInnen und TechnokratInnen auf der Konferenz bewusst, dass sie nicht länger wahllos Stipendien vergeben konnten. In den Worten von John Eldridge, dem Regionalvertreter des African American Institutes: "The time has come when we can no longer afford the luxury of training for the sake of training, education for the sake of education. The time has come for those of us concerned with this problem to create a plan, a refugee manpower plan." Dieser Plan sah im Wesentlichen vor, das Denken über die Bildung von Flüchtlingen umzukehren, indem man versuchte, das Angebot an die Nachfrage anzupassen. Diese neue Richtung der Kausalität erforderte eine Koordinierung sowohl zwischen den stipendiengebenden Einrichtungen als auch mit dem BPER, um die Rückkehr der Studierenden auf dem Kontinent in den Arbeitsmarkt zu fördern. Darüber hinaus war nun Afrikanisierung ein neues Schlagwort, das nicht nur auf die Arbeitskräfte selbst, sondern auch auf den durch die Stipendien vorgesehenen Studienort anzuwenden war. Der Abbau kolonialer und rassistischer Hierarchien war ein zentraler Beweggrund für die Planung der Arbeitskräfteentwicklung in Afrika. Für Geflüchtete gab es allerdings einen zentralen Hinderungsgrund. Die afrikanischen Arbeitskräfteeinsatzpläne, die Manpower Plans, wurden für Staatsbürger geplant. Geflüchtete fielen somit aus dem Raster. Das BPER sollte Abhilfe schaffen, doch war es von Anfang an dieser komplexen Herausforderung nicht gewachsen. Die Grundlage für einen Großteil der Diskussion über die Hochschulbildung von Flüchtlingen bildete die damalige Humankapitaltheorie, die in den 1960er Jahren en vogue war. Diese Theorie verknüpfte Bildung mit persönlicher Aufstiegsmobilität und damit mit nationalem Wirtschaftswachstum. Daher wird eine Gesellschaft, die in Bildung investiert, ihr Humankapital erhöhen und damit ihre Fähigkeit zu endogenem und damit nachhaltigem Wirtschaftswachstum erheblich steigern. Da Bildung als Instrument zur Steigerung des nationalen Wachstums konzipiert wurde, wurde sie auch als ein Instrument für die Entwicklung des Landes verstanden. Darüber hinaus war Bildung auch ein wesentliches Instrument für den Aufbau eines einheitlichen Nationalstaats aus verschiedenen ethnischen Gruppen. All diese Aspekte kamen also zusammen in der Hochschulbildung von Geflüchteten. Die vielfältigen transnationalen Verbindungen, entlang derer die Weiterbildung für afrikanische Geflüchteten Studierende realisiert wurden, umspannten den Kontinent und die Welt von Vladivostok bis San Francisco. Dies zeigt, das afrikanische Flüchtlingsregime nicht nur eine innerafrikanische Angelegenheit war, ganz im Gegenteil. Die Hochschulbildung afrikanischer Flüchtender war sowohl ein Produkt der Globalisierung als auch eine Triebkraft für zumindest vorübergehend verstärkte globale Verbindungen. Studierende reisten auf den von Nichtregierungsorganisationen und staatlicher Unterstützung für die Stipendien geebneten Wege um die Welt, was wiederum durch ihren kosmopolitischen Lebensstil neue internationale Begegnungen ermöglichte. Darüber hinaus reisten VertreterInnen verschiedenster Organisationen nach Afrika, um die Aus- und Weiterbildung von Flüchtlingsstudierenden zu realisieren. Die Bildung afrikanischer Flüchtender schloss viele nationale und internationale Akteure ein. Auf der Ebene internationaler Organisationen sind hier vor allem zu nennen die OAU, die Vereinten Nationen, aber auch UNECA, die Vereinten Nationen für Kommission für Afrika. VertreterInnen von Nichtregierungsorganisationen kamen zum Beispiel aus den USA, aus Frankreich, aus Dänemark, Großbritannien und Norwegen und vertraten Institutionen wie den Africa Educational Trust, das International University Exchange Fund, World University Service und das African American Institute. Dieser breit geführte Diskurs über afrikanische Flüchtende und ihre Bildungsaspirationen brachte einen Fokus auf höhere Bildung in der humanitären Hilfe mit sich, der leider wieder in Vergessenheit geriet und erst in diesem Jahrtausend vom UNHCR wiederentdeckt wurde. Das dritte und letzte Fallbeispiel beschäftigt sich mit der Aushandlung von Ideen, wie eine Gruppe Geflüchteter, die oftmals als das Gegenteil zu den elitären Flüchtlingsstudierenden diskutiert wurde, in das afrikanische Flüchtlingsregime eingebunden werden sollte. Zu dieser Gruppe gehörten die bei weitem meisten Flüchtenden auf dem afrikanischen Kontinent. In den Quellen wird von den sogenannten Rural Refugees gesprochen, also denjenigen, die auf dem Land lebten und dort der Viehzucht und oder dem Ackerbau nachgingen, entweder hauptsächlich zu Subsistenzzwecken oder auch eingebunden in regionale und internationale Marktstrukturen. Im zweiten Beispiel haben wir erfahren, dass die Investition in Bildung geflüchteter Studierender der Entwicklung des afrikanischen Kontinents dienen sollte. Auch die Flüchtlinge vom Land sollten ihren Beitrag zur Entwicklung der Gastländer tragen oder leisten. Allerdings nicht durch Humankapitalentwicklung und Jobs im staatlichen oder universitären Sektor oder der Wirtschaft, sondern als ländliche EntwicklungshelferInnen. Flüchtende wurden also unter dem Aspekt der Nützlichkeit gedacht. Hier wurde in den 60er Jahren eine Idee entwickelt, um die vielen Kleinbauern und Pastoralisten, die auf dem Kontinent vor Gewalt über die Grenzen zu Nachbarstaaten flohen, schnell aus dem Status der Empfänger humanitärer Hilfe in die Selbstständigkeit zu bringen und in einem nächsten Schritt ihre Erzeugnisse darüber hinaus in Marktstrukturen einzubringen. Es ging darum, dass Siedlungen für Flüchtlinge von Anfang an vor dem Hintergrund geplant werden sollten, wie diese sich in lokale und regionale Entwicklungspläne des Gastlandes integrieren könnten. Flüchtlinge machten nicht nur oft unbesiedeltes Land urbar und bauten Infrastruktur wie Straßen, Schulen und Kliniken auf, die auch der länger ansässigen Bevölkerung zugute kamen, sondern sie sollten auch durch den Anbau und Verkauf von sogenannten Cash Crops, also Tee, Kaffee, Erd- und Cashewnüssen, ein Einkommen erzielen. Die Idee der zonalen Entwicklung von Siedlungen für Geflüchtete war somit geboren. Auf der Konferenz über die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekte der afrikanischen Flüchtlingsprobleme, die vom 9. bis 18. Oktober 1967 in der Africa Hall in Addis stattfand, sprach der Aga Khan von der Landbesiedlung als the most original aspect of refugee work in Africa, dictated by the very nature of the problem, die Flucht vom Land und die Ansiedlung auf dem Land. Auf der Konferenz wurde die Landbesiedlung als Lösung für die lokale Integration ganzer Gruppen von Flüchtlingen diskutiert. Empfängerländer wie Uganda oder Tansania verzeichneten noch keine Landknappheit und konnten Geflüchteten Land für den Ackerbau und die Viehzucht zur Verfügung stellen. Die Ansiedlung auf dem Land wurde somit als dauerhafte Lösung konzipiert, die im afrikanischen Kontext eine Vorreiterrolle spielen sollte. In der Hierarchie der dauerhaften Lösungen für das sogenannte Flüchtlingsproblem stand die Landbesiedlung an zweiter Stelle, nach der freiwilligen Rückführung und vor der Neuansiedlung in einem Drittland. Es wurde zwischen zwei Arten von Landbesiedlung unterschieden, auf der einen Seite die spontane und auf der anderen Seite die geplante. Während erstere die selbstständige Ansiedlung in Dörfern bezeichnete, in denen Geflüchtete bei Verwandten, Freunden und Mitgliedern einer eigenen ethnischen Gruppe Schutz suchen konnten, ging es bei der geplanten Ansiedlung vor allem um die Erstellung von Siedlungen für Geflüchtete auf vormals unbesiedeltem Gebiet. Ein Dreiphasenmodell sollte die Aufnahme und die Ansiedlung steuern. Die erste Phase bestand aus Nothilfe. Dann folgte die Ansiedlung auf dem Land mit dem Ziel der Selbstversorgung. Und die letzte Phase, die zum damaligen Zeitpunkt die innovative Idee darstellte, bestand aus zonalen Integrations- und Entwicklungsprogrammen, die neben der Cash-Crop-Produktion auch Weiterbildung im Kunstgewerbe und handwerkliche Tätigkeiten für den Verkauf vorsahen. Siedlungen, die dann alle drei Phasen durchliefen, wurden 1962 im Togo umgesetzt, weitere folgten zeitnah in Burundi, in der Demokratischen Republik Kongo und in Tansania. Natürlich gab es auch Kritik an diesem Modell. Die sudanesische Regierung etwa hatte Bedenken, dass Flüchtlinge die Rückkehr nicht mehr in Betracht ziehen würden, wenn es ihnen zu gut ginge, und argumentierte daher, dass der Lebensstandard von Geflüchteten immer unter dem der lokalen Bevölkerung liegen müsse. Die Grundidee der zonalen Planung wurde nicht erst auf der 1967-Konferenz entwickelt, sondern geht auf eine ländliche Entwicklungsstrategie, welche im Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, entwickelt wurde, zurück. Für den afrikanischen Kontext wurde dieses Konzept aber nicht zuletzt durch die Empfehlung der 67-Konferenz verankert. Für Tristram Frederick Betts, einem ehemaligen Kolonialbeamten und Entwicklungsberater, der durch sein Expertenwissen wesentlich zu dieser Verankerung beitrug, lag das Potenzial zonaler Planung vor allem darin, dass es an exciting new weapon in rural development in Africa darstellte und Flüchtlinge von einer Belastung into a positive instrument for progress verwandelte, in seinen Worten. Was es dafür nach Meinung der Experten bedurfte, war vor allem rationale Planung. Die dem Modernisierungsgedanken innewohnende starke Social Engineering-Komponente, wie sie in der Idee der zonalen Entwicklungsplanung zum Ausdruck kam, ging Hand in Hand mit umfassenden Top-Down-Planungsansätzen. Planung sollte das Allheilmittel für alle Herausforderungen sein, die die Durchführung von Projekten in dieser Größenordnung unweigerlich mit sich bringen. Dieser Logik folgend wurden die Schwierigkeiten bei den bestehenden Projekten als Folge einer unzureichenden Planung angesehen. Im Konferenzbericht heißt es dazu: The conference stressed the need to carry out, as soon as possible, an overall inquiry into the type of areas most suitable for the settlement of refugees, so as to have a more rational approach to the planning of integration and development projects. Seit Beginn der 60er Jahre wurden Schutzsuchende nicht nur als Empfängerinnen humanitärer Hilfe gedacht, sondern also auch als Entwicklungshelferinnen, die wenig besiedelte Gebiete erschlossen und das Angebot auf lokalen Märkten erhöhen sollten. Von Geflüchteten sprach man daher im Kontext in Tansania auch von Settlers, also von Siedlern. Ihre Arbeitskraft wurde im Kontext der Entwicklung des Landes als nützlich betrachtet. Bereits der 1967-Konferenzbericht schlussfolgerte, dass the refugees themselves are a source of intellectual and technical skills. Kommen wir nun also zum Fazit. Wir begeben uns zurück in die eingangs besuchte Africa Hall. Wie wir gesehen haben, wurde hier in den 1960er Jahren das afrikanische Flüchtlingsregime maßgeblich von afrikanischen und internationalen AkteurInnen, die sich mit unterschiedlichen Aspekten des Flüchtlingsmanagements auseinandersetzten, mit ausgestaltet. Die Aushandlung des Fluchtregimes sollte primär dem Management dessen, was von Anfang an von Delegierten der OAU, aber auch von Ministern und PraktikerInnen als afrikanisches Flüchtlingsproblem benannt wurde, dienen. Gewissermaßen das rechtliche Rückgrat dieses Regimes bildete die Afrikanische Flüchtlingskonvention von 1969, welche verfasst wurde, um Klarheit über eine in Afrika gültige Flüchtlingsdefinition zu finden und eine Leitlinie für den staatlichen Umgang mit Flüchtlingen festzulegen. Während also rechtliche und politische Aspekte des Fluchtregimes in der OAU, in Kommissionen und auf ministerialer Ebene verhandelt wurden, so wurden konkrete Entwicklungsfragen durch ein spezielles Büro innerhalb der OAU gemanagt, nämlich dem BPER. Hierzu gehörten die Themenkomplexe der weiterführenden Bildung von Geflüchteten und später auch die Siedlungspolitik. Die OAU setzte sich zusammen mit vielen anderen internationalen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen dafür ein, dass vor allem Geflüchtete aus noch kolonisierten Afrika Zugang zu weiterführender Bildung bekamen, um den Staatenbildungsprozess ihrer Heimatländer zu unterstützen. Nach der Logik der Humankapitalentwicklungstheorie sollten die ausgebildeten RückkehrerInnen dann in Afrikas Nationalstaaten als Fachkräfte eingesetzt werden. Aber nicht nur Elite-Geflüchtete, also die als Refugee Students bekannten Studierenden, sollten mit utilitaristischen Motiven zur Entwicklung Afrikas eingesetzt werden, sondern auch diejenigen mit ländlichem Hintergrund. Für die sogenannten Rural Refugees wurden Flüchtlingssiedlungen im Kontext landesweiter Entwicklungsstrategien geplant, ein Konzept, welches in den 60er Jahren entwickelt wurde und als Zonal Development Planning, zonale Entwicklungsplanung, bekannt wurde. In beiden Fällen diente Afrika als Labor, in dem Flüchtlingsmanagement sogenannter neuer Flüchtlinge, welche vom UNHCR in Abgrenzung an die alten europäischen Flüchtlinge so betitelt wurden, erlernt wurde und das afrikanische Flüchtlingsregime global ausgestaltet wurde. Das entstehende afrikanische Flüchtlingsregime spielte in vieler Hinsicht eine zentrale Rolle im globalen Flüchtlingsmanagement des Entkolonisierungszeitalters. Denken wir etwa an die globale Reichweite der OAU-Konvention oder an die internationalen Reisen der Studierenden mit Fluchthintergrund oder an die Idee, Flüchtlinge mit diversen Fähigkeiten in nationale ökonomische Strukturen zu integrieren, um auch für internationale Märkte zu produzieren. Wer die Verhandlungen über das afrikanische Flüchtlingsregime und seine Entstehung verstehen will, muss die komplexe Lage Afrikas in den 60er Jahren begreifen, das nach Unabhängigkeit und afrikanische Einheit strebte, aber auch mit Herausforderungen wie der Abhängigkeit von externer Hilfe und der Weigerung einiger OAU-Mitgliedstaaten konfrontiert war, ihre knappen Ressourcen in die Bewältigung der Flüchtlingsnot zu investieren. Die kakophonischen Stimmen von Diplomaten und Politikern, Flüchtlingsstudierenden und humanitären ExpertInnen stehen im Vordergrund. Indem wir herausfinden, welche Personen, Ideen und Debatten die Entstehung des afrikanischen Flüchtlingsregimes begleiteten, können wir darüber nachdenken, wie Macht, Dominanz und Ungleichheit die Aushandlung des afrikanischen Flüchtlingsregimes beeinflussten. Ab 1975 wurde am 20. Juni Africa Refugee Day begangen. Das Datum geht auf den 20.06.1974 zurück, als die besprochene 1969-Konvention in Kraft trat. Ab 2001 wurde dieser Tag zum weltweiten Flüchtlingstag ernannt und seine afrikanischen Wurzeln gerieten zunehmend in Vergessenheit. Bis heute wissen wir zu wenig über die Suche und die Bereitstellung von Zuflucht im globalen Süden, wo die Mehrheit der Flüchtlinge weltweit aufgenommen wurde und wird. Ich hoffe, dass ich Sie heute von der Wichtigkeit überzeugen konnte, sich mit den vielfältigen Aushandlungsprozessen und Ideen des afrikanischen Fluchtregimes auseinanderzusetzen. Über historische Alternativen nachzudenken kann uns inspirieren, über alternative Möglichkeiten für unsere Zukunft nachzudenken. Vielen Dank.